Radio frei. 96,2.
Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung hier auf Radio frei an diesem trüben 9. November. Und dieses Datum erinnert nochmal daran, genau vor 87 Jahren wurden landesweit Synagogen angezündet und hunderte jüdische Menschen ermordet. Die Schätzungen schwanken zwischen 1.000 und 2.000 Todesopfern. Dieser 9. November 1938, lange Zeit als Reichskristallnacht bezeichnet, trägt nun die korrekte und auch genauere Bezeichnung Pogromnacht. Und da alles Handeln mit Worten beginnt, hier auch noch eine Erklärung eines Wortes. Pogrom. Ein Pogrom meint Hetze und Gewalt gegenüber einer religiösen, ethnischen Minderheit. Der 9. November 1938 war ein weiterer entscheidender Schritt gegen die Ausgrenzung und Ermordung jüdischer Menschen. Bereits vorher waren sie systematisch entrechtet worden, unter anderem durch die Nürnberger Rassengesetze. Am 20. Januar 1942 beschlossen die Nationalsozialisten auf der Wannsee-Konferenz die endgültige Ermordung aller Juden und Jüdinnen in Europa. Versteckt hinter dem Begriff Endlösung. Am 9. und 10. Mai 1942 begannen in Thüringen und damit auch hier in Erfurt die Deportationen jüdischer Menschen in die Vernichtungslager. Sie mussten sich in den einzelnen Städten an Sammelplätzen einfinden. Ihr genaues Todesdatum ist oft nicht bekannt. Diese Sendung möchte sich mit dem Leben und Gedenken an diese Menschen beschäftigen. In Erfurt erinnern aktuell 21 Stolpersteine und 9 Denknadeln an ihre Schicksale. Die jüngsten 5 Stolpersteine wurden erst vor wenigen Wochen Mitte Oktober am Löberwallgraben und in der Werner-Seelenbinder Straße für die Familien Rehbock und Heinemann verlegt. In dieser Sendung hören wir auch Ausschnitte aus Reden, die anlässlich der Verlegung der Stolpersteine teils von Angehörigen gehalten wurden. Außerdem bin ich ins Archiv von Radio frei gegangen. Wir hören noch einmal Erinnerungsstücke, die anlässlich der Aufstellung der Denknadeln vor 16 Jahren hier im Radio produziert wurden und das Leben der vertriebenen, ermordeten Menschen noch einmal akustisch in den Vordergrund gerückt haben. dieser Sendung, die ihr gerade eingeschaltet habt, geht es ums Erinnern an die Reichspogromnacht vor 87 Jahren und an das ganz konkrete Erinnern an die Männer, Frauen, Kinder, die zunächst entrechtet, ausgegrenzt und vertrieben wurden, weil sie jüdisch waren. Ab 1942 wurden sie deportiert und ermordet. Hier in Thüringen wurden Hunderte von Jüdinnen und Juden im Mai und September 1942 in die Vernichtungslager per Zug gebracht. Wie schaut ein angemessenes Erinnern an diese Schicksale aus? Das war lange Zeit auch eine politische Debatte in dieser Stadt. In den Jahren vor 2009 gab es nur und bestenfalls ein allgemeines öffentliches Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. In den Nullerjahren gründete sich dann ein Arbeitskreis, der zum Aufstellen von 9 Denknadeln zwischen 2009 und 2013 an verschiedenen Orten in Erfurt führte. Die Denknadeln sind 1,40 Meter hoch, der Arbeitskreis für die Nadeln existiert inzwischen nicht mehr. In einem Stadtratsbeschluss vor 2 Jahren wurden schließlich die Weichen für die Verlegung von Stolpersteinen gestellt. Ähnliche Idee wie bei den Denknadeln, ein ganz konkretes Erinnern an das Schicksal der jüdischen Familien, die deportiert, vertrieben und ermordet wurden. Aus der damaligen Drucksache der Stadtratssitzung möchte ich zitieren, weil diese auch nochmal erklärt, wie die Situation gewesen ist. Nach Gesprächen mit der jüdischen Landesgemeinde sowie einer öffentlichen Podiumsdiskussion zum Gedenken an die Opfer der NS-Zeit schlägt die Stadtverwaltung Stolpersteine als Form des öffentlichen Gedenkens vor. Diese Form des Gedenkens stellt eine bereits in vielen europäischen Städten verbreitete, niedrigschwellige Form des Gedenkens für Angehörige aller Opfergruppen dar. Stolpersteine sind Projekt und geschützte Marke des Berliner Künstlers Gunter Demnig. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Es handelt sich dabei um quadratische Messingtafeln, beschriftet mit Namen, Geburts- und Sterbedaten, Geburts- und Sterbeort von Opfern des Holocaust und weiteren Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen. Diese werden im öffentlichen Raum vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer verlegt. Stolpersteine bieten die Möglichkeit, das nicht mehr sichtbare jüdische Leben auf leicht verständliche Art sichtbar zu machen und so ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken. Die Kosten für Herstellung und Verlegung werden vom Initiator des jeweiligen Stolpersteins getragen. Soweit ein Zitat aus der Drucksache vom 27. September 2023 in der Stadtratssitzung zur Verlegung der Stolpersteine in Erfurt. Das klingt sehr bürokratisch, war aber sehr entscheidend für die Weiterführung der Erinnerungskultur an das Schicksal jüdischer Menschen im Dritten Reich. Gleich hören wir, wie für Sigmund und Frieda Rehbock die jüngsten Stolpersteine am Löber Wallgraben vor 3 Wochen im Oktober verlegt wurden. Thank you.
Yitkadal ve'yitkadash Shemei Rabba. Be'alma devrach hirutech, ve'yamlich malchutech, ve'chayechon uv'yomechon, ve'chayed chol bet Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru Amen.
Es ist ein besonderer, stiller Moment, als Milan Anditsch, Kantor der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, das jüdische Totengebet, Kaddisch genannt, spricht. Rund 50 Menschen sind zum Erfurter Löwerwallgraben 3 gekommen, um hier ganz konkret an das jüdische Ehepaar Frieda und Sigmund Rehbock zu erinnern. Beide lebten hier 6 Jahre lang, um schließlich im Mai 1942 in das Vernichtungslager Bilsche deportiert zu werden. Dort werden sie ermordet. Zwei Stolpersteine erinnern nun an die Rehbocks. In ihrer Rede beschrieb Mitorganisatorin Franziska Friedrich das Leben der beiden und verwies auch auf heute noch aktuelle Fragestellungen.
All das ist gerade einmal 83 Jahre her. Rehbocks waren Bürger wie wir, die in Erfurt gelebt, gearbeitet und geliebt haben. Und die am Ende nach diversen Schikanen, Verfolgung und Deportation im KZ Bilsche ermordet wurden. Ich frage mich, was hätte ich getan? Wären Rehbocks meine Nachbarn, meine Freunde gewesen?
Genau diese Frage stellte sich auch die Patin des Stolpersteins für Frieda Rehbock.
Das geht mir nahe. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass damals in Zeiten von Sippenhaft es auch wieder eine existenzielle Frage war für jeden, der bemerkt hat, was da falsch gelaufen ist. Mische ich mich ein oder nicht? Denn wie gesagt, die Grundrechte waren für alle eingeschränkt, sodass man aus seinem bequemen Leben von heute heraus nicht genau sagen kann, was man selber getan hätte. Das ist so eine Frage, bei der man erst weiß, wenn man in der Situation war, was man wirklich machen hätte können, was man eben tut, aber alleine, dass man sich überlegt, wäre ich bereit, etwas zu tun und was könnte ich tun, das ist schon ein erster Schritt, denke ich.
Insgesamt 21 Stolpersteine erinnern nun an das Schicksal jüdischer Menschen in Erfurt. Mehrere hundert Familien, Frauen, Männer wurden während des Dritten Reichs vertrieben, deportiert oder ermordet. Die Idee zu den Stolpersteinen kommt von Gunter Demnich. Die Stolpersteine gibt es seit mehr als 30 Jahren. In Erfurt gab es lange Zeit als Erinnerung an die Schicksale der jüdischen Menschen die Denknadeln. Erst im letzten Jahr wurde auch in Erfurt der erste Stolperstein gesetzt. Sophie Marie Hohmann von der Initiative Stolpersteine Erfurt ist dankbar über das generelle Interesse und auch die Vorschläge von außerhalb.
Also man muss erstmal sagen, dass wir gerade, die Verlegungen sind alles Anfragen, die uns erreichen. Und jetzt, wo wir irgendwie präsenter werden, kommen auch schon, wir haben jetzt eine Anfrage aus Australien von einer Familie, die sich wünscht, dass wir Verlegungen, also sozusagen, wir sind gar nicht, dass wir jetzt selbst eigentlich die Person aussuchen, sondern es kommt eigentlich gerade noch von uns, von außen und das ist natürlich ganz toll. Und wir haben jetzt bisher ja auch nur für jüdische Familien Stolpersteine verlegt. Das möchten wir auch gerne in Zukunft ausweiten. Für die jüdischen Familien, muss man sagen, ist die Forschungslage sehr gut. Es gibt das Buch Ausgelöschtes Leben von Dr. Jutta Hoschek, die eine wirklich wertvolle Grundlage hat. Und wir haben eine kleine Forschungsgruppe bei uns in der Initiative, die immer die Inschriften vorbereitet, dann nochmal im Stadtarchiv das auch verifizieren lässt. Und was auch noch wirklich wichtig ist bei der Recherche, ist nochmal die Quellen, die dann auch die Nachfahren und Familien haben, weil da kommen dann nochmal Informationen, die wir hier in Erfurt gar nicht haben und so ergibt sich dann natürlich immer noch eine oft lückenhafte Biografie, aber trotzdem können wir ein bisschen mehr über die Menschen erfahren.
Um zusätzlich etwas über das Leben der jüdischen Menschen und ihr Schicksal während des Dritten Reichs zu erfahren, gibt es auf der Internetseite der Initiative Stolpersteine weitere Infos. Und dann auch noch ein paar weitere, noch vage Ideen, so Sophie Marie Hohmann.
Bisher haben wir, weil die Inschriften auf den Stolpersteinen sind ja auch sehr kurz, wir haben jetzt schon eine Webseite, wo wir nochmal ausführlicher Biogramme, da gibt es eine digitale Karte, da kann man die Stolpersteine finden. Ein Audioguide ist bisher nicht geplant, man muss auch sagen, wir sind auch wirklich noch so im Aufbau und organisieren, aber Wir haben bei der letzten Verlegung auch eine Angehörige von einer Familie, die lebt in Berlin und die hat eine App entwickelt, mit der man die Stolpersteine fotografieren kann und dann auch auf das Biogramm kommt. Vielleicht ist auch das etwas, was wir dann in Zukunft mal verfolgen werden, aber gerade sind wir noch dabei, uns ja mit dem Kern der Aufgabe, also mit der Verlegung von Stolpersteinen zu beschäftigen.
Wer also mehr über das Schicksal der Familie Rehbock und der anderen Familien erfahren möchte, geht einfach auf die Internetseite www.stolpersteine-erfurt.de. Noch einmal ein Ausschnitt aus der Rede von Franziska Friedrich über das Leben von Sigmund Rehbock.
Sigmund kam aus Eisenach. Er wurde 1883 geboren und wuchs dort mit zwei Brüdern auf. Seit 1908 lebte er in Erfurt, wo er zunächst als Handlungsgehilfe, später als Kaufmann tätig war. Wie fanden die beiden zueinander? Wir wissen es nicht. Naheliegend ist, dass sie sich durch Friedas Schwester Rosa kennenlernten, die mit ihrem Mann Samuel Blum eine Webwarengroßhandlung in der Erfurter Bahnhofstraße betrieb.
Die Patenschaft für den Stolperstein von Sigmund Rehbock hat der Lehrer Jakob Liebig übernommen. Er ist eher zufällig und ganz naheliegend auf die Erfurter Stolpersteine aufmerksam geworden.
Beim Spazierengehen. Ich glaube, das ist ja auch das Bestechende an den Stolpersteinen, dass man einfach darüber stolpert, in Anführungszeichen, und das wahrnimmt. Und es ging mir so, dass ich Anfang letzten Jahres oder Ende vorletzten Jahres, 23, mich gefragt habe, gibt es denn eigentlich Stolpersteine in Erfurt? Und gesehen, es gibt die gar nicht. Und dann habe ich mitbekommen, es gibt diese Stecknadelaktion. Ja, aber es gibt die Stolpersteine gar nicht. Und das fand ich irgendwie schon bemerkenswert für eine Landeshauptstadt und für eine Stadt, die so nah am Konzentrationslager Buchenwald ist. Und dann habe ich mich eben irgendwie gefreut im Jahr 2024, okay, doch, jetzt gibt es eine Initiative und jetzt werden Stolpersteine verlegt.
Und dann hat sich Jakob Liebig sehr spontan entschlossen, die Patenschaft zu übernehmen und die Initiative Stolpersteine in Erfurt zu unterstützen.
Ich arbeite an einer Schule hier in der Nähe und da gab es einen Aushang zu dieser Verlegung. Und eigentlich wollte ich mich schon früher melden, aber wie das dann immer so ist im Arbeitsalltag, gehen die wichtigen Sachen unter. Und ich hatte das die ganze Zeit noch im Kopf und dann hat mich tatsächlich der Zeitungsartikel aus der Thüringer Allgemeinen nochmal angestupst und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich's. Und ich wohne eben hier im Carré und dachte, da kann ich die Patenschaft gut übernehmen, weil ich wirklich regelmäßig hier vorbeikomme. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und wurde sofort zurückgerufen.
Und so erinnern in Erfurt die 21 Stolpersteine an die während des Dritten Reiches deportierten und vertriebenen jüdischen Familien Markus, Wolf, Adel, Feiner, Meierstein, Hacker, Heinemann, Rehbock und den Kaufmann Karl Klar.
Thank you.
Ihr hört eine Sondersendung hier auf Radio Frei. Anlass ist die Reichspogromnacht vor 87 Jahren. In Erfurt erinnern aktuell 9 Denknadeln und 21 Stolpersteine an die Schicksale der ermordeten jüdischen Menschen während des Dritten Reichs. Nicht nur während der Reichspogromnacht, sondern auch ab den Deportationen 1942. Wir von Radio Frei haben das Erinnern an diese Menschen medial von Anfang an begleitet. Zunächst begann es mit einer ersten Denknadel für Hilde und Karl Ludwig Spier in der Straße des Friedens 1. Meine Kollegen Undine Zachlott, Frank Lipschick, Johannes Mettern, Marien Baumann und Roman Pastuschka erinnerten damals so an die Spiers.
Straße des Friedens 1, ehemals Friedrichstraße.
Dr. Hilde Spier, 1901 bis 1942. Deportiert am 2. September 1942 nach Auschwitz. Karl Ludwig Spier, 1900 bis 1945. Gestorben auf dem Todesmarsch nach Buchenwald am 1. Februar 1945.
Meine ersten 5 Jahre waren die glücklichsten meines Lebens. Mein Bruder Rolf war 2 Jahre jünger. Wir bewohnten ein herrliches Haus in guter Wohnlage. Es lag im Grünen, hatte einen großen Park, an dem sich gemächlich ein kleiner Fluss entlang schlängelte. Ich erinnere mich an diese Details zwar nicht, aber meine Mutter war eine begeisterte Fotografin und wie durch ein Wunder fand ich nach Kriegsende die Alben wieder, in der sie alle Bilder geklebt hatte. So sah ich das schöne Fachwerkhaus, von dem wir ein Stockwerk bewohnten. Am liebsten tummelten wir uns auf der Terrasse, wo meine Mutter uns unablässig beim Spielen und den kleinen Alltagsbeschäftigungen knipste, wie übrigens später in Brüssel.
Dr. Hilde Spier war Philologin und Redakteurin bei der Zeitung Mode und Kultur in Köln. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren späteren Kindern lebte sie seit 1926 in Erfurt, bis sie nach Inkrafttreten der sogenannten Nürnberger Rassegesetze im Jahr 1935 nach Belgien flohen. 1940 flüchtete sie mit ihren 3 Kindern weiter nach Frankreich. Dort verbrachte sie 3 Monate in einem Internierungslager, bevor sie zu Karl Ludwig Spier weiterreisen durfte, der im Lager Saint-Cyprien interniert war.
Mein Vater lernte meine Mutter in einem Tanzkurs kennen. Sie war 20, er 21. Es war Liebe auf den ersten Blick, aber mein Großvater wollte der Verbindung nicht zustimmen, denn mein Vater befand sich noch im Studium und damals kam es natürlich nicht in Frage, dass eine wohlsituierte junge Frau einen Mann ohne feste Stellung heiratete. So gingen nach dem Kennenlernen 7 Jahre ins Land und da sie des Wartens überdrüssig war und sich ihr Vater nicht erweichen ließ, wollte meine Mutter ihrem Leben ein Ende setzen und schnitt sich die Pulsadern auf. Sie wurde gerettet und mein Großvater gab endlich nach. Um meinem Vater nach Erfurt zu folgen, gab meine Mutter ihren wichtigen Posten bei der Kölner Zeitung auf und widmete sich fortan ihrem Mann und den Kindern.
Der Kaufmann Karl Ludwig Spier wurde bereits in Brüssel von seiner Familie getrennt. Die belgische Polizei verhaftete ihn und überstellte ihn ins Internierungslager Saint-Cyprien im südlichen Zipfel von Frankreich in den Pyrenäen. Anschließend war er in verschiedenen Lagern untergebracht, wohin ihm seine Familie stets nachreiste. Im August 1942 wagte er gemeinsam mit seiner Frau die Flucht. Es folgte die Zwangsausbürgerung aus Frankreich und die Deportation nach Auschwitz.
Mein Vater nimmt in meinem Denken und Erinnern eine blassere Rolle ein. In Erfurt lebte ich ununterbrochen mit meiner Mutter, während mein Vater seine Tage in der Fabrik verbrachte, die er leitete. Später in Belgien und Frankreich war es immer meine Mutter, die eine unerschöpfliche Energie entfaltete und unablässig arbeitete. Zu Hause, an der Pflege der Kinder, an den zahllosen Briefen, mit der Bitte um Unterstützung und Hilfe, die sie an Gott und die Welt adressierte. Noch spüre ich die Verstimmung, die mich erfasste, wenn mein Vater heimkam, das Radio einschaltete oder seine Zeitung las und seelenruhig auf sein Essen wartete, während meine Mutter Tag aus, Tag ein mit unvergleichlicher Ausdauer aktiv war. Dieses unterschiedliche Verhalten empfand ich als schwere Ungerechtigkeit meiner Mutter gegenüber. Heute beschleicht mich das vielleicht zwiespältige und jedenfalls schuldbewusste Gefühl, meinem Vater damals sehr Unrecht getan zu haben. Aber neben meiner Mutter verschwand alles. Sie war meine ganze Welt und Wonne. Wir waren sehr glücklich in Erfurt. Meine Eltern hatten sich mit 3 Familien der Stadt angefreundet, Juden wie wir. 2 gingen nach England ins Exil. Die 3. flüchtete in das unter britischem Mandat stehende Palästina. Alle überlebten die Shoah. Da meine Mutter aber zu ihrem Bruder in Belgien wollte, ließen wir uns bei ihm nieder und schon bald gesellte sich mein Großvater zu uns. Die Emigration nach Belgien war eine fatale Entscheidung, ein tragischer Irrtum, denn mit dem Einfall der Deutschen am 10. Mai 1940 in das Land war unser Schicksal besiegelt.
So erinnert sich Marianne Spier-Donati in dem Buch »Rückkehr nach Erfurt« von Olga Takalli an ihre Eltern. Hilde und Karl Ludwig sahen ihre Kinder nach der Ausbürgerung aus Frankreich nicht wieder. Hilde Spiers Spur endet im Konvoi Nummer 27 nach Auschwitz. Karl Ludwig starb nach einer Odyssee durch verschiedene Lager auf dem Todesmarsch nach Buchenwald am 1. Februar 1945.
Thank you.
Wir beschäftigen uns in dieser Sondersendung anlässlich der Reichspogromnacht am 9. November 1938 mit dem Schicksal jüdischer Menschen im Dritten Reich und der Erinnerungskultur. Wie gedenken wir in Erfurt an all die Menschen, die in diesen Jahren ab 1942 und auch schon vorher vertrieben und ermordet wurden? In diesem Jahr wurden 20 neue Stolpersteine verlegt. Die Erinnerung, die Pflastersteine werden gesetzt vor dem letzten freiwillig gewählten Wohnort der Menschen. Den Anfang in dieser Erinnerungskultur für jüdische Menschen und ihr Schicksal während des Dritten Reiches machten aber nicht die Stolpersteine, sondern zunächst die Denknadeln. 1,40 Meter groß und von einigen Erfurterinnen und Erfurtern etwas lapidar mit übergroßen Eistüten verglichen. Die Idee stammte vom Arbeitskreis Erfurter Gedenken. Meine Kollegen Frank Lipschick und Johannes Mittern hatten damals, also vor 16 Jahren, 2009, ein Gespräch mit Martin Borowski von diesem inzwischen nicht mehr existierenden Arbeitskreis geführt. Im Gespräch erzählte Martin Borowski damals von seinem entscheidenden Impuls, an das Schicksal der Betroffenen zu erinnern.
Bis vor wenigen Jahren gab es ja überhaupt keine Erinnerung, kein Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus. Also in Erfurt Fehlanzeige. Und das ist Aribert Rothe, dem Hochschulpfarrer hier in Erfurt und Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung und mir, schlicht aufgestoßen. Ja, und es gab auch keine Anzeichen dafür, dass etwa die Aktion Stolpersteine übernommen werden würde. Und dann haben wir uns zusammengesetzt eines Tages, hatten parallel die Idee und gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir sollten etwas tun. Und dann haben wir so einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, den Arbeitskreis Erfurter Gedenken, so haben wir uns dann getauft oder genannt. Und um diese Situation zu ändern, um schlicht etwas zu tun, sei es die Stolpersteine zu übernehmen oder etwas ganz anderes zu realisieren.
Vielleicht eine kleine Berichtigung. Es gab natürlich Zeichen für die Opfer des Nationalsozialismus, aber auch nicht für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus.
Richtig, richtig. Also aber auch an sehr versteckten Orten, bei der Sporthalle der Humboldt-Schule, wo die Juden 38 zusammengetrieben worden sind. Eine versteckte Tafel, dann eine Tafel im Aufgang des Hauptbahnhofes. Natürlich gab es immer wieder Tafeln und Hinweisstellen, einige kleine Monumente, aber eben kein flächendeckendes Erinnern. Und vor allem hatten wir den Eindruck, dass so auf der Mental Map, wie man das sagen kann, im Bewusstsein der Erfurterinnen und Erfurter dieses Thema schlicht noch nicht angekommen war.
Jetzt ist das Denken ja auch ganz andere Wege gegangen, denn da geht es ja um die Erinnerung an ganz konkrete Personen, also Individuen stehen im Vordergrund, während zum Beispiel bei der Bahnhofstafel ist ja eine allgemeine Tafel, die an die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Erfurt betrifft. Warum war es Ihnen denn so wichtig, diese Individuen ins Zentrum zu stellen?
Also einmal, das klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, um die Asymmetrie zwischen Tätern und Opfern aufzuheben. Ja, die Opfer sind ja völlig im Vergessen, im gewissermaßen ein zweites Mal im Nichts verschwunden, nachdem sie umgebracht worden sind. Das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, über die so gut wie nichts bekannt war, die völlig aus der Erinnerung gelöscht waren. Und da wollten wir diese Asymmetrie aufheben und die Opfer, einzelne Schicksale, wieder ans Licht heben, in die Erinnerung rufen, auch um ihnen gerecht zu werden, um ihrer nachträglich auch zu gedenken, einen Platz für sie zu schaffen.
Jetzt ist es nicht so ganz einfach, für Erinnerungen einen Platz zu schaffen, zumal wir ja alle keine persönliche Erinnerung an diese Menschen haben, denn die Menschen, die sie vielleicht noch kannten, sind ja in der Regel schon verstorben. Das ist natürlich ein Erinnern, was ein kollektives Erinnern ist und dafür braucht es eine Form. Wie haben Sie diese Form gefunden?
Wir haben die Form gefunden, indem wir uns zunächst gegen die schlichte Übernahme der Stolpersteine entschieden haben. Das wurde zum Teil auch kritisiert, ist aber aus mehreren Gründen gerechtfertigt, die ich nur ausführen kann. Wir wollten schlicht etwas Eigenes schaffen, wie ich schon sagte. Und dafür haben wir eine Jury gebildet mit einem offenen Wettbewerb für Thüringer Künstler, um Entwürfe einzureichen. Wir waren da sehr, sehr gespannt, sehr neugierig, was kommen würde. Uns wurden so an die 10 Entwürfe eingereicht. Alle sehenswert, alle gut durchdacht, konzipiert und die Jury hat sich quasi einstimmig dann für einen Entwurf entschieden, ja, nämlich die Denknadel.
Vielleicht muss man zu den Stolpersteinen noch ein bisschen was sagen. Vielleicht ist das nicht ganz allen Leuten bekannt. Diese Stolpersteine sind von einem Künstler, ein Kölner Künstler, Günther Demmig heißt er, glaube ich, quasi erfunden worden, kann man sagen. Man findet ihn mittlerweile in relativ vielen Städten. Das heißt, vor Häusern, in denen ehemals Jüdinnen oder Juden gewohnt haben, wird ein Stein eingelassen mit den Geburts- und Sterbedaten dieser Menschen, sofern man sie weiß. Was ist denn Ihre Kritik daran oder warum haben Sie sich denn als Initiative dazu entschlossen, eine andere Form zu finden?
Also zum Beispiel in München gibt es sogar einen Stadtratsbeschluss auf Initiative der dortigen jüdischen Gemeinde, dass dort keine Stolpersteine verlegt werden dürfen, zumindest im öffentlichen Raum. Warum? Weil Nachfahren der Opfer gesagt haben, wir wollen nicht, dass Menschen quasi auf unsere Vorfahren treten, ja, dieser Aspekt. Dann ein weiterer Aspekt, Erfurt-spezifisch, wir haben bereits Stolpersteine, nämlich für AIDS-Opfer auf dem Domplatz und das hat auch Tamara Tierbach immer wieder angesprochen, die Bürgermeisterin. Also das ist sinnvoll, dass man da nicht sich ins Gehege kommt gewissermaßen. Wir haben auch nichts gegen die Stolpersteine. Also wir sind sehr froh, zum Beispiel Wolfgang Nossen, der bei uns, der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, der bei uns auch intensiv immer mitgearbeitet hat. Wir haben überhaupt nichts gegen die Stolpersteine und sind froh, dass Städte wie Arnstadt, ja, oder Jena oder andere Städte in Thüringen diese Stolpersteine des Künstlers Demmig übernehmen. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Ich habe das selber immer wieder gesehen, Städte in Erlangen zum Beispiel, dann läuft man und sieht auf einmal, hier lebten auch Juden, die deportiert wurden, ja. Und hält da inne und denkt nach. Aber wir wollten dann doch etwas ganz Neues, Kreatives auf die Beine stellen.
Was so ein bisschen immer hinten runterfällt in der aktuellen Betrachtung, ist natürlich die Frage, was aus Gruppen wurden, die auch von Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten verfolgt wurden, die aber im öffentlichen Gedenken fast keine Rolle spielen, beispielsweise Roma und Sinti. Wie sah die Situation in Erfurt aus? Gab es Roma und Sinti, die auch von den Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten verfolgt wurden? Und wenn ja, gibt es auch Ansätze, denen zu gedenken, beziehungsweise auch anderen Gruppen?
Sehr, sehr wichtige Frage, sehr wichtiges und auch dringendes Anliegen, denn wir im Arbeitskreis Erfurter Gedenken beschränken uns auf jüdische Opfer. Ja, das schließt aber in keiner Weise aus und darf es auch nicht ausschließen, dass andere Opfergruppen gleichermaßen gedacht wird, der verfolgten Homosexuellen, der verfolgten Zeugen Jehovas etwa, der ernsten Bibelforscher, die schwer gelitten haben im Nationalsozialismus, der verfolgten in der Tat Roma und Sinti. Wolfgang Nossen ist auch mit etlichen Roma und Sinti befreundet und will da gerade keine, in Anführungsstrichen, Opferkonkurrenz. Ja? Also die Zeiten sind auch schon lange vorbei, dass man gesagt hat, hier kommt ein Mahnmal oder Denkmal für Juden hin und dann vielleicht noch irgendwo in einem Eck auch ein bisschen was für Homosexuelle oder so. Ja? Also die Zeiten sind vorbei.
30 Jahre Radio frei. Eine Zeitreise.
Gesellschaft hat damals versagt. Vielleicht hätte es viel weniger Opfer gegeben oder hätten viel mehr ausreisen können, wenn die Gesellschaft damals ihren jüdischen Nachbarn zur Seite gestanden hätte. Natürlich gibt es positive Ausnahmen. Aber in der Masse leider hat die Gesellschaft versagt.
So war jetzt Reinhard Schramm, der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, anlässlich einer Stolpersteinverlegung für Vertriebene und jüdische Menschen in diesem Jahr in Bezug auf das Zuschauen und Nichthandeln vieler Menschen im Dritten Reich, als ihre jüdischen Mitbürger abtransportiert wurden. Einige wenige konnten rechtzeitig ausreisen bzw. fliehen. Ihr hört weiterhin eine Sondersendung am heutigen Gedenktag für die Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Erst vor 6 Wochen haben wir von Radio Frei die Verlegung von 15 neuen Stolpersteinen begleitet. In der Charlottenstraße 8 wurde ein Stolperstein für Antonia Markus, genannt Toni, verlegt und in der Schillerstraße 54 erinnern nun Stolpersteine an die Schwester von Toni, Gertrud, und deren Tochter Senta. Pate für die Stolpersteine ist die Schillerschule in Erfurt. Pate heißt, dass sich um die Steine gekümmert wird, sie also gepflegt werden. Der 12-Klässler Max von der Schillerschule erinnerte an Toni, aber auch ihre Schwester Gertrud.
Als der Zweite Weltkrieg 1939 ausbricht, beschließen die Schwestern, nach Berlin zu ziehen, um die Familie in unsicheren Zeiten zusammenzuhalten. In Berlin finden sie Zuflucht in der Bahnhofsstraße 13. Dort leben sie, bis Toni zuletzt im jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße 2 behandelt wird, bevor sie am 13. Juli 1942 mit einem sogenannten Alterstransport aus Berlin in das Ghetto Theresienstadt verschleppt wird. Hier muss sie unter Bedingungen leben, die für uns heute unbeschreiblich klingen. Grausam und menschenunwürdig. Diesen Bedingungen erliegt sie schließlich am 22. Dezember 1942 im Alter von 80 Jahren. Und das nicht im Kreis ihrer Familie, Freunde oder Liebenden, wie es jeder verdient hätte. In einem Ort, den sie zu Hause nennt, sondern an einem fremden Ort mit fremden Menschen und unter Bedingungen, die niemand auf dieser Welt verdient hat. So scheint ihre Geschichte zu enden. Jedoch führen wir heute einen Teil ihrer Geschichte fort. Ab heute erinnert ein Stolperstein in der Charlottenstraße 8 ihrem Zuhause, dem Ort ihrer Liebenden und Herzensmenschen, an Antonia Markus. Einen Namen, der es nicht verdient, vergessen zu werden. Und deshalb erzähle ich euch heute von diesem Menschen hinter dem Namen, der nun sichtbar für alle Welt hier liegt. Um zu erinnern an diesen Menschen, an Antonia Markus, aber auch an all die anderen Menschen, deren Namen es wert sind, genannt, ausgesprochen und erinnert zu werden.
Kurz nach Max sprachen zwei Schülerinnen der Schillerschule und erinnerten an Gertrud Wolf und ihre Tochter Senta.
Nach dem Aufstieg der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde sie täglich mit Antisemitismus konfrontiert. Als sie 1938 ein Ausreisevisum erhält, gibt sie es ihrer Tochter Senta, damit diese Erfurt verlassen und ein besseres Leben führen kann.
Kurz vor den gewaltvollen Angriffen auf die jüdische Gemeinde im Zuge des Novemberpogroms nutzte Senta das Visum und verlässt am 29.10.1938 Erfurt in Richtung London. Dank ihrer Mutter überlebte sie im Exil. Am 13.01.1999 starb Senta in Bristol. Ihre Mutter Gertrud wurde im September 1939 gezwungen, zu einem anderen jüdischen Ehepaar in die Regierungsstraße 38 zu ziehen. Mit ihrer Schwester Antonia verlässt Gertrud dann schließlich 1939 Erfurt, um nach Berlin zu ziehen. Dort lebten sie in der Bahnhofsstraße 13. Bis Gertrud am 13.07.1942 mit einem Alterstransport aus Berlin in das Ghetto Theresienstadt verschleppt wurde. Von dort aus wurde sie in das Vernichtungslager Treblinka deportiert, wo sie am 19.09.1942 ermordet wurde.
Und ab heute erinnern hier in der Schillerstraße 54, ihrem letzten frei gewählten Zuhause, zwei Stolpersteine an Gertrud und Senta Wolf. Wir danken Ihnen, dass Sie heute mit uns hier sind und sich zusammen mit uns an diese beiden Frauen erinnern und stellvertretend an alle anderen Menschen, die Opfer des Holocaust geworden sind. Außerdem ist unsere Patenschaft für diese Stolpersteine eine große Ehre und auch dafür möchten wir uns bedanken. Denn mit den Stolpersteinen geben wir Ihnen Ihren Namen und Ihr Zuhause zurück.
Die kleine Delegation rund um die Stolpersteinverlegung zog dann weiter von der Charlottenstraße 8 in die Klausnerstraße 11. Hier wurde an das Schicksal der Familie Feiner gedacht. Die Menschen vom Erinnerungsort Topf und Söhne haben für diese Steine die Patenschaft übernommen. Mitarbeiter Jakob Hoffmann erinnerte vor Ort an Marion Feiner.
Marion Feiner berichtete über ihr Leben in der Gruppstraße 11, heute Klausener Straße, im Jahr 2005 an ihre Enkel und Urenkel. Ich zitiere: In unserer Wohnung gab es 4 große Zimmer und ein weiteres Zimmer im Dachgeschoss für die Haushaltshilfe. Im Lesezimmer stand ein Klavier, auf dem meine Schwester und ich spielten. Mit Hitlers Machtergreifung wurde mein Vater entlassen und wir mussten 2 Zimmer vermieten, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Ich zog ins Dachgeschoss und dort hatte ich viel Spaß mit meinem eigenen Zimmer, das nur meines war. Diese Informationen finden Erfurterinnen und Erfurter, wenn sie von dieser oder einer der 4 anderen Stolperkarten auf eine digitale Karte mit Lebens- und Bezugsorten der Familie Feiner in Erfurt, zum Beispiel das Nordbad, gehen. So wird die Geschichte dieser Erfurter Familie Feiner tatsächlich ganz verschiedenen Menschen aus der Stadtgesellschaft zugänglich. Sie stolpern auf ihren ganz alltäglichen Wegen darüber.
Weiter ging es dann in die Schmidtstädter Straße 57. Hier wurden Stolpersteine für die Familie Meierstein verlegt. Die Nachfahrin Daniela Epstein war mit dabei und sprach ein Gedicht.
Ich möchte ein kurzes Gedicht lesen, das für uns in Israel immer am Holocaust-Gedenktag gelesen wird. Lekol Adam Yeshem, jeder Mensch hat seinen Namen. Jeder Mensch, dieses Gedicht hat die israelische jüdische Schriftstellerin Zelda geschrieben. Jeder Mensch hat einen Namen. Und mit diesen Stolpersteinen geben wir den Menschen ihren Namen, ihre Würde, ihr Antlitz wieder zurück, alles, was ihnen entnommen worden ist. Jeder Mensch hat einen Namen, den ihm Gott gab und den ihm Vater und Mutter gaben. Jeder Mensch hat einen Namen, der ihm seine Größe und seine Lächel gaben. Jeder Mensch hat einen Namen, der ihm die Berge gaben. Jeder Mensch hat einen Namen, der ihm die Sterne gaben. Jeder Mensch hat seinen Namen, der ihm seine Sehnsucht gab. Sehnsucht, die man nicht mehr hatte. Jeder Mensch hat einen Namen, der ihm seine Liebe gab, die auch unterbrochen worden ist. Jeder Mensch hat einen Namen und dieser Name hat ihn begleitet, auch zum Tod. Und diese große Familie Meierstein ist eine große Ehre, dass wir hier, und wir bedanken uns ganz herzlich bei der Initiative Stolpersteine, bei jedem Einzelnen von euch, der auch an dieser Gedenkfeier dran teilnimmt, bei meiner Verwandtschaft, die dabei ist, und natürlich, dass wir hier die Ehre und den Namen wiedergeben an Nathan und an Eli Dora, die leider getötet und ermordet worden sind.
In der letzten Station der Pergamentergasse 42 erinnern nun die Stolpersteine an die jüdische Familie Hacker. Die Nachfahrin Defna Hacker war ebenfalls mit dabei und sprach sehr emotional.
The despicable Nazi regime taught us that authoritarian regimes do not work in the best interest of their nations and may bring unimaginable destruction. Our standing here today, less than 100 years after after Selma and Hermann Hirsch Hacker were deported from their home and murdered along with their children and grandchildren, gives me hope that evil can be defeated and that bridges between enemies can be built. But it is better to prevent violence than to conduct memorial services as we are holding today. They are a comfort to us, but not to the dead. I therefore call on you to stand with us in our struggle to ensure security and dignity for Israelis and Palestinians and self-determination for both peoples. Time is running out and the human cost is already unbearable. I wish to end with a private message to my grandfather, if only he could be here with us and hear me. Saba, Grandpa, I know you are proud of us, your offspring, for establishing beautiful families. I have given my son your name as a second name, Aviv Shlomo Hacker, just as you gave my father the name of your father, Hirsch Tzvi, whom will we remember here today. I also know that you are proud of our struggle back home for a humanist Israel. I wish you could be here with us today. I miss you so very much. Thank you all.
Soweit die Nachfahren Defner Hacker bei der Stolpersteinverlegung in der Pergamentergasse. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn, CDU, blickte in Bezug auf die Stolpersteine und deren Idee noch einmal über Erfurt hinaus.
Ich bin persönlich jedes Mal berührt, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin und auf die kleinen Messingplatten auf dem Bürgersteig stoße, die mir sagen, dass genau hier Menschen gelebt haben, Menschen wie Sie, Menschen wie ich, mit Träumen und Wünschen, bevor ihr Leben von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hier sind. Das zeigt, wie viele Menschen auf diese Möglichkeit gewartet haben, sich für diese Erinnerungskultur in unserer Stadt einzusetzen. Gerade in Zeiten, in denen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus zunehmen, setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Hass und Hetze und für die Menschlichkeit.
Soweit Eindrücke und Stimmen der Stolpersteinverlegungen, die vor kurzem im September und Oktober stattfanden. Das war die Sondersendung hier auf Radio Frei anlässlich des 87. Jahrestags der Reichspogromnacht. Schreibt uns auch gern eure Anregungen an redaktion@radio-frei.de. Macht's gut und hört weiterhin Radio Frei.